Daraus ergeben sich die nächsten Fragen, die aufzuklären. Ja, die eine habe ich schon angedeutet. Worum bestehen nun sachlich materiell die Gegensätze zwischen den zur Freiheit ermächtigten Leuten? Erste Frage. Warum werden die in der bürgerlich-demokratischen Gesellschaft denn nicht abgeschafft, wenn sie den Staat zerstören, sondern erhalten? Wie werden sie erhalten? Wie findet ihre staatliche Regelung statt? Und warum sind diese Kollisionen so geartet, dass sie immer gleich an staatlich Eingemachte gehen, also die staatliche Grundordnung, die verfassungsmäßige Grundordnung stören? Darüber soll es jetzt im nächsten Teil gehen. Ich habe ihn überschrieben, Freiheit und Eigentum. Ich meine, dass man die Aufklärung über diese Gegensätze, über diese Kollisionen recht gut ermitteln kann, wenn man sich mal genauer vor Augen führt, wie Rechtspersonen in ihrem Freiheitsgebrauch eigentlich agieren. Was sie eigentlich tun, wenn sie ihre Freiheit, ihre erlaubte Freiheit gebrauchen. Ich will das mal ganz elementar aufziehen. Das Erste, was der Mensch mit seinem Freiheitsgebrauch anstellt, ist, er muss sich natürlich was zum Knuspern besorgen. Er muss Zugang zu Mitteln seines Bedürfnisses, Lebensmittel im weitesten Sinne sich verschaffen. Übrigens darf er das hier zu Lande, gehört zur freien Entfaltung mit dazu und irgendwie wird er das ja wohl auch müssen. Und bei Verfolgung dieses Anliegens, dieser ersten Abteilung des Freiheitsgebrauchs, stößt er erstens auf jede Menge, ja sogar ziemlich zur Schau gestellten, sich ziemlich in Schaufenstern aufdrängenden Überfluss an Lebensmitteln in allen Farben, Größen und Formen. Klasse. Zweitens aber stößt er zugleich auf die lizenzierte Freiheit eines Menschen, der sich Verkäufer schimpft und seinen Krempel Waren nennt. Das ist dann schon weniger erfreulich. Denn der bietet ihm zwar den ganzen Warenplunder auf dem Markt an, darf ihm aber, der Grundlage staatlicher Erlaubnis, den Zugang zu dieser Sorte stofflichen Reichtums, Gebrauchswerte verwehren, wenn der Bedürftige mit nichts anderem ankommt, als mit eben seinem Bedürfnis. Dieser Mensch erfährt also schnell eine Grundregel über diese Gesellschaft, so schiebt sich nichts, weder mit guten Argumenten noch mit offensichtlicher Bedürftigkeit, lässt sich dem Warenverkäufer ein Lebensmittel entlocken. Mit dieser Sorte Freiheitsgebrauch komme ich nicht über die Runden. Und wer dann einfach irgendeinen Gebrauchswert, sagen wir einen Pullover aus dem Regal nimmt und ihn etwa, vielleicht friert ihn, anzieht, ihn also seiner gebrauchswertmäßigen Bestimmung zuführt, der erfährt handfest, was es mit der erlaubten Befriedigung seiner Bedürfnisse hierzulande auf sich hat. Er erfährt, dass er sich mit seinem Interesse an was Warmen, einem Rechtsverhältnis namens Privateigentum und damit zugleich an dem Interesse einer Person, der dann Privateigentümer heißt, vergangen hat. Und darüber erfährt er exemplarisch, dass hierzulande jedes Lebensmittel und auch jedes Mittel zur Herstellung von Lebensmitteln zunächst als Privateigentum existiert, an das nicht heranzukommen ist, wenn er nicht seinerseits als Privateigentümer auftritt. Wir wissen, dass er mit Geld auftreten muss, mit einem Privateigentum auftritt, das die Interessen des verkaufenden Privateigentümers bedient. Genau das ist der Respekt, den er dem Privateigentümer, der Waren verkauft, zollen muss. Ohne diesen Respekt, also beim Nehmen, Klauen, Rauben, Plündern, würde er sich an der Freiheitslizenz des Warenverkäufers vergehen, aber nicht nur an der. Nicht nur an der. Zugleich lässt er es damit an Respekt gegenüber dem staatlichen Lizenzgeber fehlen, der ja ganz als Schützer des Rechts auf Privateigentum agiert. Grundgesetz Artikel 14, das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Damit ist jetzt zum ersten Mal ermittelt, welchen Zweck der Staat mit dieser Freiheitslizenz verfolgt. Er sagt damit nicht mehr und nicht weniger zu seinen Bürgern als: Verhaltet euch, respektiert euch, behandelt euch als Privateigentümer, als die habe ich euch nun bestimmt. Das ist eure erste und grundlegendste ökonomische Existenzform, als Dürfer und als Müsser. Das heißt, als diese Rechtspersonen seid ihr in erster Linie Privateigentümer. Meine Erlaubnis, dass sich hierzulande jedermann um sich selbst kümmern darf, hat jetzt seinen ersten Inhalt, schließt also selbstverständlich ein, dass jedermann dabei nur als Privateigentümer agiert und allein aus dem Privateigentum, seinen Nutzen ziehen darf. Nur aus dem, was er als Privateigentum besitzt, darf er hinfort seinen Nutzen ziehen, egal worin auch immer dieses Privateigentum bestehen mag. Das spielt zunächst keine Rolle. Das darf ist natürlich jetzt ziemlich gemogelt, weil niemand das Privateigentum als Bezugspunkt seines gesamten Lebens jetzt bestimmt ablehnen kann. Die Freiheitslizenz ist also in erster Linie die Pflicht, sich im Gebrauch der Freiheit der ökonomischen Logik des Privateigentums zu unterwerfen. Übrigens sollte damit noch eine kleine Fußnote: auch jenes Lob des Privateigentums von Tisch sein, das jedermann auch gelernt hat, in der Familie, in der Schule und so weiter. Wer das Privateigentum schätzen gelernt hat, weil er zu seinem Zeug und der Berufung auf den Staat Schutz reklamieren kann, wer also sagt, das ist meins, das gehört mir und das darf mir niemand nehmen, der hat einen Knall. Und zwar einen doppelten Knall. Denn vor dem Haben, auf das er jetzt so stolz ist, das er so preist, für das er dem Staat so dankbar ist, steht nun zunächst mal das Bekommen, die Aneignung all dessen, was dann, das ist der zweite Knall, doch nicht wegen des Habens geschätzt wird, sondern wegen des Benutzens geschätzt wird. Und da liegt dann auch der Haken beim staatlich geschützten Privateigentum. Das mit der Aneignung, mit dem Bekommen, weiß man, das ist unter privateigentümlichen Verhältnissen nicht so ganz einfach. Jeder Bedürftige ist nämlich von den Mitteln der Bedürfnisbefriedigung durch nichts anderes als durch dieses Rechtsinstitut des staatlich geschützten Privateigentums erst einmal ausgeschlossen. Da hilft auch die Beteuerung nichts. Ich habe das mal bei Karstadt erlebt, ein kleines Kind in der Spielzeugabteilung griff sich einen Teddybär und spielte damit. Die Mutter sagte, das gehört dir nicht, da darfst du nicht mit spielen. Da sagte das kleine Kind, das macht nichts, das kann ruhig Herrn Karstadt gehören, ich will ja bloß damit spielen. Also da hilft auch die Beteuerung nichts, dass man am Eigentumsverhältnis gar nicht rütteln will, wenn man den Pullover überzieht. Dass also der Pullover ruhig Herrn Karstadt oder Frau H&M weiter gehören kann, Hauptsache er kleidet oder wärmt mich. An dem harten, im Kapitalismus eingerichteten Gegensatz zwischen Eigentum und Bedürfnis kommt hierzulande niemand vorbei. Ich halte fest, das Verhältnis von Freiheit zu Eigentum. Da alle Sachen, die freigesetzte Privatpersonen für ihren Lebensprozess brauchen, in dieser Gesellschaft Privateigentum sind, kommt niemand um die praktische, theoretisch ist eine andere, praktische Anerkennung des Systems des Privateigentums herum. Die Wahrnehmung dieser immer so hochgelobten verordneten Freiheit lebt von nichts anderem als von der Anerkennung des Privateigentums, aus dem sich alle Gegensätze und Kollisionen, auf die der Staat ganz abstrakt im Grundgesetz verweist, Freiheit endet dort, wo die Freiheit des anderen beginnt. Anders gesagt, der zentrale und lebensbestimmende Witz an der erlaubten Freiheit ist das Privateigentum. Die erlaubte Freiheit ist in ihrem ökonomischen Kern nichts anderes als die Verpflichtung aller Bürger auf das Privateigentum und seine ökonomischen Gesetzmäßigkeiten, um die sich nun mal der ganze Kapitalismus dreht. Ihr Interesse an einem ordentlichen Leben ist damit von Staats wegen unwiderruflich an das Privateigentum gebunden. Es lautet: Aus dem Privateigentum, aber nur aus diesem, dürft ihr für euch den optimalen Nutzen herausholen. Das dürft ihr alle gleichermaßen. Ich habe es schon gesagt, egal worin auch immer eure Freiheit, euer Privateigentum besteht. Aufpassen an der Stelle. Damit ist nicht etwa Freiheit durchgestrichen. Die Lizenz zur Freiheit existiert ja. Die erlaubte Freiheit ist ja weiterhin die Grundlage. Sie hält nur eine unhintergehbare Bedingung. Und diese unhintergehbare Bedingung heißt Privateigentum. Das Dürfen bleibt. Es hat sich bloß auf diesem ökonomischen Müssen, auf dieser ökonomischen Grundlage zu entfalten. Jedermann hat Zugang zur gesamten Warenwelt, zu allen Berufen. Nur ist es eben Zugang zur Warenwelt und nicht zu Gebrauchswerten. Zugang zur Berufen und nicht zu selbstbestimmter, wie heißt das, kooperativer, arbeitsteiliger, geplanter Tätigkeit. So, nun zu den Kollisionen selber. Sie hängen daran, dass der Eigentümer, der Privateigentümer, ein exklusives Verfügungsrecht über sein Eigentum hat. Wie nimmt er das eigentlich wahr, dieses exklusive Verfügungsrecht, wo er doch an den Waren selbst, die er da im großen Haufen in seinem Lager oder in seinem Geschäft hat, überhaupt selbst kein stoffliches Interesse hat? Er hat sie doch gar nicht produzieren lassen oder in Besitz genommen, um sie selbst zu benutzen, um sie selbst zu verspeisen. Sprich, sein Interesse an privater Verfügung über dein Zeug besteht nicht im Benutzen der konkreten Lebensmittel. Das heißt, im Privateigentum ist immer ganz eindeutig die Trennung von Verfügung und stofflicher Nutzung von Waren verankert. Wer über sie als Eigentümer verfügt, will sie für sich gar nicht stofflich in ihrem Gebrauchswert benutzen. Und wer sie benutzen will, verfügt nicht über sie als Eigentum. So beginnt die ganze Kollision zwischen Eigentümern. Und kein Staat sagt übrigens an der Stelle: Hallo Privateigentümer, nun hab dich nicht so. Du benutzt das Zeug doch selbst gar nicht und du hast da so viel bei dir rumliegen, gib es doch an die Bedürftigen raus. Nix da. Dafür sind dem Staat das Privateigentum und dessen ökonomische Leistungen viel zu heilig. Der Privateigentümer, der seine Waren, wie eben gerade entwickelt, nicht zum Selbstverbrauch bestimmt und dennoch erst einmal alle Welt von ihnen ausschließt, hat jedoch andererseits überhaupt nicht vor, sie der Menschheit vorzuenthalten. Im Gegenteil, er schleppt sie ja auf den Markt. Wenn er sie vorenthalten würde, würde er sie ja nicht auf den Markt schleppen. Der im Privateigentum steckende Ausschluss aller an dem Gebrauchswert der Dinge interessierten Menschen ist beileibe nicht sein Zweck. Er sagt nicht, ich lasse niemanden ran, ich will es alleine fressen. Der Ausschluss ist nichts anderes als sein Mittel. Er will und soll übrigens auch von diesem Privateigentum einen anderen Gebrauch machen. Das heißt, er will und soll seine ökonomische Macht über die Waren, diese private Verfügungsmacht über den Haufen konkreter Gebrauchswerte, aus denen seine Waren bestehen, verwandeln, in Geld verwandeln, also in die allgemeine Verfügungsmacht. In die Verfügungsmacht, mit der man an jeden Reichtum, ganz egal welcher stoffliche Qualität er aufweist, herankommen kann. Das ist das mit dem Privateigentum gegebene Interesse. Reichtum sind die Waren für den Privateigentumtümer also nicht in dem, was sie sachlich sind, in ihrer stofflichen, gebrauchswertmäßigen Qualität, sondern Reichtum sind sie allein in ihrer vom demokratischen Staat geschützten, rechtlichen, kapitalistischen Qualität. Und mit diesem staatlichen Schutz des Privateigentums ist natürlich genau dieses Interesse des Privateigentümers geschützt. Ich kann sogar sagen, zum zwingenden Interesse des Privateigentümers erklärt. Er soll aus der Verfügungsmacht durch den Verkauf allgemeine Verfügungsmacht, also Geld, und zwar mehr Geld, als er vorgeschossen hat, herausschlagen. Wo dieses Interesse nicht bedient wird, wird keine Ware herausgerückt, das weiß man, egal wie groß das Bedürfnis danach ist. Und was das alles in der Welt an Hunger und Elend anrichtet, muss ich nicht ausführen. Machen wir noch einen Moment weiter mit dem Warenverkäufer. Findet der Warenverkäufer nun einen Privateigentümer, der Geld sein eigen nimmt? Und für Geld als Privateigentum gilt haarscharf derselbe Schutz des Privateigentums wie für die anderen Waren auch. Er darf es sparen, er darf es anlegen, er darf es ausgeben, er darf es verschenken, er darf seine Wand damit tapezieren. Also findet der Warenverkäufer einen Eigentümer, der Geld sein eigen nennt, dann geht es mit dem Freiheitsgebrauch zwischen den beiden endlich voran. Jetzt stehen sie sich nicht mehr gegenüber, auf der einen Seite der Warenverkäufer mit den Rechten des Privateigentümers ausgestattet und der andere mittellos und damit mit einem unberechtigten Interesse ausgestattet, sondern jetzt sind sie beide gleichermaßen berechtigte Privateigentümer. Der eine hat Waren als Privateigentum, der andere hat tatsächlich sein Bedürfnis inzwischen mit Geld ausgestattet. Das heißt, jetzt stehen sie sich gegenüber und haben die Aufgabe, sich als Privateigentümer zu respektieren, und zwar als solche, die mit unterschiedlichen Waren antreten, also etwas voneinander wollen. Und doch zeigt sich sofort in der Art und Weise, wie sie aufeinander zugehen, obwohl sie jeweils das, was der andere sein Eigentum nennt, haben wollen, weil vielleicht besser, zeigt sich sofort, dass dabei keineswegs Harmonie herrscht. Jede Seite will, das ist ja ein Teil der erlaubten Freiheit, aus ihrem Privateigentum ja den optimalen Nutzen herausholen. Jede Seite konkurriert also mit dem Gegenüber darum, wer aus diesem Tauschgeschäft mehr für sich herausschlägt. Keine Harmonie, auch so übersetzt in die Logik des Tausches. Der eine will für seine Ware möglichst viel und gutes Geld und der andere aus seinem Geld möglichst viel und gute Ware. Das passt nicht zusammen. So wie die verrechteten Freiheitslizenzinhaber jetzt gegenüberstehen, passt das nicht zusammen, wenn sie auf ihrem Interesse insistieren. Und das ist dann auch der Witz aller Kollisionen beim Warentausch. Da ist der Wunsch, den anderen übers Ohr zu hauen, mächtig, aber daraus erklärt sich zum Beispiel auch die ganze selbstbetrügerische Ideologie des Schnäppchenkäufer, wo jeder zu seinem Kauf sagt, das war ein Schnäppchen. Also das ist ein einseitig nur zu meinen Gunsten aufgegangenes Kaufinteresse. Das sind beide Sachen, die aus der Kollision, der nicht ausgehebelten Kollision zwischen Privateigentümern resultieren. Die Verrechnung der Interessen der Privateigentümer geht also mitnichten in einem Interessenausgleich auf. Die Gegensätze bleiben bestehen. Sie nehmen nur eine neue, vom Staat verfügte Form an, in der beide jeweils ihrem Interesse nun als Rechtspersonen, Käufer und Verkäufer nachgehen dürfen. Es wird also von Staatswesen, womit weiß man auch, mit einem Vertrag passend gemacht, was erstmal so nicht passt. Der Tausch nimmt die Rechtsform des staatlich verfügten Vertrages an. An den müssen sich beide Seiten halten. Und was ist ihnen jetzt erlaubt als Vertragspartner? Wie sieht der wechselseitig erlaubte, vorgeschriebene Respekt von Privateigentümer zu Privateigentümer nun aus? Weiß man. Für bestimmte Waren darf der Verkäufer die im Preis bezeichnete Geldsumme verlangen. Und umgekehrt hat der Käufer bei der Entrichtung des Preises das Recht auf den adäquaten Gebrauchswert. Wenn das in Ordnung ist, ist der Tausch in Ordnung. Und der Staat ist es dann zufrieden. Der interessiert sich weder dafür, welche Gegenleistung der Käufer von der Ware für das Geld leisten musste, mit dem er einkauft, wo er das Geld her hat, wie er dran gekommen ist. Noch interessiert er sich dafür, welche Sorte Arbeit in den Waren steckt, die der Warenverkäufer auf den Markt tut. Ihn interessiert nur, dass sich, mal ein Marx-Zitat, zwei juristisch gleiche Personen, also freie Eigentümer ihrer jeweiligen Waren, an den Vertrag gehalten, das heißt ihrem Willen den gemeinsamen staatlich vorgegebenen Rechtsausdruck gegeben haben. Worin steckt nun in diesem rechtlich geregelten Tausch weiterhin das Material für den bleibenden Gegensatz? Kein großes Geheimnis. Er ist ja nicht die Erfüllung des jeweiligen Interesses. Da kann sich der Verkäufer schon mal über den Tisch gezogen fühlen. Nein, der Käufer. Da kann sich der Käufer schon mal über den Tisch gezogen fühlen, wenn der Gebrauchswert Mängel aufweist oder wenn er entdeckt, dass beim Konkurrenten die gerade gekaufte Ware nur halb so teuer ist. Und da kann der Verkäufer sauer werden, wenn er zum Beispiel merkt, dass die Raten nicht regelmäßig gezahlt werden, für die er sein Zeug losgeworden ist. All das läuft hier in dieser Gesellschaft. Jede andere Form des Umgangs mit dem beschädigten erlaubten Interesse geht nicht. Man hat sich an den Vertrag zu halten. Allenfalls darf man noch mal meckern. Und wer meckert, der darf schon wieder eine Freiheit, eine lizenzierte Freiheit benutzen. Man darf ja hierzulande seinen Ärger äußern. Die hochgelobte Meinungsfreiheit ist für nichts anderes eingerichtet, als dafür seinen Ärger loszuwerden. Offensichtlich weiß die demokratische Herrschaft, dass das System des Privateigentums dauerhaft Gründe für Beschwerden und Klagen Privateigentümer aller Art liefert. Denen auf den Grund zu gehen, die Gründe zu beseitigen, die für den Ärger jeweils verantwortlich sind, das ist allerdings in dieser famosen Freiheit nicht vorgesehen. Es verhält sich umgekehrt und dafür steht die Meinungsfreiheit. Der Mensch soll bereits damit zufrieden sein, dass er seine Klagen äußern darf. Was will er auch mehr? Darf man das doch in undemokratischen Systemen nicht? Da hat dieses Lob am Anfang seine Bedeutung. Sollte sich die Zufriedenheit immer noch nicht über die Benutzung dieser Lizenz zur freien Meinungsäußerung eingestellt haben, also darüber, dass man seinem Ärger Luft gemacht hat, wittert vielleicht eine der beiden Seiten, Käufer und Verkäufer, einen Vertragsbruch. Dann eröffnet das demokratische System dem Menschen glatt die nächste Freiheit. Und die nächste Freiheit besteht darin, besteht nicht darin, dass sie sich bei demjenigen schadlos halten dürfen, von dem sie meinen, hätte sie übers Ohr gehauen. Die demokratisch erlaubte Freiheit besteht darin, ihr wisst es, dass er als Privateigentümer die Rechtmäßigkeit des beiderseitigen Freiheitsgebrauchs überprüfen lassen darf. Wohlgemerkt nur die Rechtmäßigkeit. Dass das eine oder andere Interesse in so einem Kontrakt, in so einem Vertrag unter die Räder gekommen ist, mag sein, das ist aber gar nicht Gegenstand der Überprüfung, die stattfindet. Völlig unabhängig davon, dass der Mensch selber der Auffassung sein kann, alles, was seinem Interesse in die Quere kommt, sei Recht, wendet er sich an den Staat, der aber einen ganz anderen Maßstab hat, wenn er das überprüft. Sein Maßstab ist nichts anderes als das System des Privateigentums hat zu funktionieren. Und an die Entscheidungen haben die Menschen sich zu halten. Aus dieser Trilogie von erlaubten Freiheiten, die ich jetzt mal kurz aufgeblättert habe, ergibt sich, dass so viele Menschen auch meinen, dieser ganze Freiheitszirkus sei eine Einrichtung, die bloß für sie da ist. Eine Einrichtung, die sie als Mittel für sich einsetzen können, weil sie dürfen ja, was auch immer dann das S ist, was sie dürfen.